Clever sind die aber, ne?
Was ist passiert?
Ach, stimmt.
Gleicher Fall, wir mussten wieder klagen, weil nichts kam.
Ich habe sehr viele Fragen.
Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Nee, es ist zur Verhandlung gekommen. Wir haben logischerweise recht bekommen.
Helene, danke.
Quasi, das heißt, es ist ein Straftatbestand.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja. So, heute wollen wir insgesamt über das Thema Rechtsschutzversicherung sprechen. Wir haben ja vor 2 Wochen mit Thomas van Drey gesprochen,
ja,
dem Rechtsanwalt, der uns da schon eine Menge Infos gegeben hat, wann denn was quasi vor Gericht landen kann und wie da überhaupt die Chancen sind. Und da kamen wir auch immer wieder auf das Thema Rechtsschutzversicherung und was leistet die denn? Und ich dachte, heute machen wir mal einen kurzen Abriss generell darüber.
Ja, mögen die das, die Rechtsanwälte, ja, mögen die Rechtsschutzversicherung? Es gab doch mal diesen Werbeslogan, Punkt, Punkt, Punkt ist Anwaltsliebling.
Advokat darf man noch sagen, oder? Die Werbung.
Na, Advokat ist ja erstmal auch nur ein Wort.
Advokat,
das man ja
ist die Versicherung
darf.
Quasi. Die Versicherungsgesellschaft. Ja, Advokat ist Anwaltsliebling. Diese schöne Werbung aus den 90ern, oder?
Ja, ja, ich steck tief drin bei mir, meine Kindheit und Jugend halt.
Waschmaschinen leben länger mit Galgo und Caribo, mach Kinder froh.
Aber jetzt hören wir auf.
Also ja, ich glaube, den Rechtsanwälten ist eine Rechtsschutzversicherung schon ganz lieb, weil viele Mandanten dann nicht so sehr auf die Kosten achten, weil sie ja wissen, dass das bezahlt wird von der Versicherung. Also vielleicht mal vorne angefangen. Im Prinzip ist es ja in einem Rechtsstreit so, dass ich mir, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, überlegen muss, für wie hoch halte ich eigentlich die Chance, dass ich gewinne und was kostet mich das am Ende? Und muss jetzt die Gegenseite eigentlich die Kosten tragen oder bleibt jeder auf seinen Kosten sitzen? Das heißt, wie hoch sind denn dann meine Kosten und ist es mir das Risiko eigentlich wert? Also vielleicht mal ein Beispiel so aus dem eigenen. Da hatte ich vor 2 Wochen auch drüber geredet, dass ich meinen Vermieter verklagen musste, weil der in so einer hübschen Bleistiftrechnung neben einer Nebenkostenabrechnung da aufgezeichnet hat, warum ich jetzt meine Kaution von knapp 2000 Euro eigentlich nicht zurückbekomme. Und wir da leider kein Übergabeprotokoll hatten, also seid klüger als ich, macht auf jeden Fall ein Übergabeprotokoll. Und dann musste ich den verklagen und wusste schon im Vorfeld, weil ich die Miete gemindert habe, das wird mit Sicherheit mal Stress geben, habe mir eine Rechtsschutzversicherung besorgt. Da sind wir wieder bei Vertretern, die wurde mir verkauft. So, was ich dann gemerkt habe, dass ich alles abgesichert habe, außer Wohnrechtsschutz. Also ich bin dann gesagt, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, hauptsächlich Mietrechtsschutz. Dann hat mir jemand was verkauft, da hatte ich halt noch keine Ahnung von Versicherung. Und dann dachte ich, ja super, bin ich jetzt abgedeckt, hatte ich alles außer Mietrechtsschutz, toll.
Kann man aber dann zum Anwalt gehen und den verklagen wiederum, weil du hattest ihm ja gesagt, was du willst und er hat für dich falsch abgeschlossen.
Nee, leider nicht, weil Versicherungsvertreter nämlich nicht haftbar sind den Kunden gegenüber, sondern die haften nur gegenüber der Firma, die sie vertreten.
Ach, stimmt.
Das heißt, die sind nur der Versicherung verpflichtet, nicht den Kunden.
Aber Makler und Maklerinnen schon. Für euch mal hier, damit ihr wisst, wir bauen keine Scheiße. Oder wenn, dann stehen wir dafür gerade.
Müssen wir sogar.
Ja.
Ja, genau. Das heißt, ich musste meinen Vermieter verklagen und konnte mir jetzt überlegen, was wird mich das wohl kosten? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne? Wer trägt dann welche Kosten? Das heißt, ich hatte mir so ein Anfangsgespräch beim Anwalt besorgt. Der hat dann seinen Satz, den ich auch vor 2 Wochen gesagt habe, war, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also man weiß halt nie, man kann halt Chancen und ja, vielleicht beziffern und sagen, na, es sieht ganz gut aus, aber wie am Ende das Gericht entscheidet, weiß halt auch keiner vorher. So, das heißt, es war natürlich schon eine Frage, was kostet das jetzt und machen wir das? Bei einer Rechtsschutzversicherung ist es natürlich anders. Da sagst du, hey, mein Vermieter will mir die Kaution nicht zurückzahlen, ich gehe zum Anwalt und alles andere ist einem dann egal. Man hat vielleicht eine Selbstbeteiligung, die man zahlt, die ist ja bei der Rechtsschutz oft drin Das heißt, pro Rechtsschutzfall zahlt man 150, 300, 500 Euro. Und alles, was darüber hinaus gezahlt wird, wird von der Rechtsschutzversicherung direkt mit dem Anwalt abgerechnet.
Ich habe sehr viele Fragen.
Stell mal.
Zahlt die Versicherung nur, wenn ich gewinne? So wie, nee, ne? Die zahlt immer.
Genau, das ist der Ansatz der Versicherung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rechtsschutzfall habe, melde ich mich bei der Versicherung und sage, hier, mein Vermieter will mir die Kaution nicht zurückbezahlen, und dann gibt die Versicherung quasi eine Kostenfreigabe. Das heißt, die sagen, jo, alles klar, ist versichert. Und dann gibt's entweder, wenn du schon einen Anwalt hast, einen Brief an den Anwalt oder einen Brief an dich, wo dann drin steht, hier, unsere Kundin XY ist rechtsschutzversichert und wir übernehmen die Kosten für diesen Fall. Und das ist unabhängig davon, ob dann am Ende jemand gewinnt oder nicht. Was natürlich sein kann, ist, wenn ich jetzt meinen Nachbarn verklagen will, weil mir die Hühner zu laut sind und ich will, dass dafür die Rechtsschutz einspringt, dass dann, also ich weiß nicht, ob man damit vor Gericht gehen könnte, aber es soll ein abstruser Fall sein, wo man sagt, so, das ist totaler Quatsch, dann brauchst du nicht vor Gericht, weil damit verlierst du eh, weil es kein Fall. So, ja, ich versuche, oder ah, vielleicht gut, ich will den Flughafen verklagen, weil mir sind die Flugzeuge zu laut.
Mache ich direkt Sammelklage.
Das wäre quatschig, da würde halt auch keine Rechtsschutzversicherung zahlen, weil die sagen, so, nee.
Aber ist doch gut, da wird es schon vorgeprüft.
In gewisser Weise. Und also gut oder schlecht, weil vielleicht hast du einen Fall, wo die Rechtsschutzversicherung schon sagt, nee, ist nicht. Aber man muss sagen, dass die wirklich auch nur so Quatschgeschichten ablehnen. Also bei allen anderen Fällen, wo man sagen muss, es kann ein berechtigtes Interesse geben, da zahlen sie auch.
Bei Krankenversicherung hat man Gesundheitsfragen. Aber wie ist es, wenn sich hier schon was anbahnt? Also sagen wir, du hast gemerkt, bei deinem Streit mit deinem damaligen Vermieter, da wird wohl was kommen, ich schließe mal eine ab. Ist das okay? Also nehmen wir an, ich bin in Trennung mit meinem Partner und ich merke, ich werde eine Anwältin brauchen, weil der Partner sich auf keinerlei Gespräche mehr einlässt, was Unterhaltszahlungen und Unterhaltssachen angeht.
Das sind jetzt quasi gleich zwei Fragen, weil ich würde damit starten, was ist überhaupt abgesichert in der Rechtsschutzversicherung? Wenn man so will, ist das ein Baukastenprinzip. Das heißt, ich kann absichern Privatrechtsschutz, Berufsrechtsschutz, Wohn- und Mietrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz.
Ah, Familie ist schon mal raus.
Ja, das wäre der nächste Punkt. Also ich kann Scheidungen und Unterhaltsgeschichten kann ich nicht absichern. Also das übernimmt keine Versicherung, höchstens zur Vorsorge, das mal so Beratungsgespräch oder sowas. Aber wirkliche Unterhaltsstreitigkeiten oder auch Scheidungsgeschichten kann man nicht absichern, weil das für die Versicherung quasi nicht abschätzbar ist und ein Fass ohne Boden. So, dann müsste man halt sagen, okay, wie viel Prozent der Paare trennen sich? Dann müsste das quasi so eine Art Gesundheitsfrage sein, bist du verheiratet oder nicht? Dann ist das Risiko größer, dass wir da mal was zahlen müssen. So, aber wenn du noch nicht verheiratet bist, kann ja sein, dass du nächste Woche heiratest. So, und dann ist das Risiko wieder größer. Das heißt, das ist für Versicherungen quasi nicht abdeckbar. Das schon mal nicht. Der zweite Fall ist, wie ist es, wenn, wie ich immer so schön sage, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Dann greift die Versicherung nicht. Also ich habe ganz oft Kunden, die anrufen und sagen, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung. Und dann frage ich immer zuerst, was ist passiert? Weil in der Regel ist dann schon was passiert. Und man war schon beim Anwalt oder man ist schon im Streit und denkt jetzt, oh, das will ich absichern. Und da, gut, dass wir das direkt am Anfang besprechen, das geht nicht. Also es gibt eine Wartezeit bei den Versicherungen von 4 bis 6 bis 8 Monaten. Das ist unterschiedlich je nach Versicherung. Das heißt, so lang leistet die nicht. Und selbst wenn ich jetzt denke, das ist ja super, vielleicht halte ich meinen Vermieter einfach noch 4 Monate hin und dann, also auch für Fälle, die schon eingetreten sind, bevor ich die Versicherung abgeschlossen habe, zahlt die Versicherung nicht. Was, also ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich muss sagen, zum Schutz des Versicherungskollektivs finde ich das total gut.
Das muss man ja im Auge behalten als Versicherung. Sonst ist das ist einfach dann unbezahlbar teuer, wenn das Risiko so hoch ist.
Richtig. Also wenn ich quasi weiß, ich zahle, um mal zu den Preisen zu kommen, ich zahle 250 bis im teuersten Fall vielleicht 350, 400 Euro pro Jahr für eine Versicherung. Aber da werden jetzt erstmal 4.000, 5.000 Euro Kosten kommen. So, dann muss das ja über das Kollektiv gedeckt werden. Das heißt, über andere Menschen, die Versicherungsbeiträge bezahlt haben, die jetzt in diesem Jahr keinen Schadenfall haben. Das ist für die Versicherung quasi nicht tragbar. In meinem konkreten Fall ist das eine gute Frage, weil im Prinzip diese Mietminderung auch Teil war, aber nur ein Teil von diesem gesamten Streit um die Kaution. Also der hat dann noch andere Dinge geltend gemacht. Ich weiß nicht, wie eine Versicherung das gesehen hätte. Am Ende ist das ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob sie dann Teil der Kosten berechnet hätten. Weiß ich nicht. Ging am Ende nicht um die Mietminderung bei der Kautionsstreitigkeit. Von daher hätten sie auf jeden Fall, also es war nicht die Ursache. Das heißt, irgendwas hätte geleistet werden müssen. Ich weiß nicht, ob es dann Abzüge gegeben hätte. Genau, und dann kann ich diese vier Bereiche absichern, baukastenprinzipmäßig. Privat, Beruf, Wohnrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz. Privat ist alles, was also der Streit mit meinem Nachbarn, Schadenersatzforderungen, Vertragsstreitigkeiten, also Handwerkerinnen, Kaufverträge oder so.
Direkt eine Frage. Ja. Ich hatte in einem Podcast, in einem anderen gehört, dass Polizisten dazu raten, dass man jedes Vergehen im Internet zur Anzeige bringt und sich ja dann teilweise auch streiten muss. Also zum Beispiel für uns Frauen gilt, wenn wir Geschlechtsteile von Männern geschickt bekommen oder anderen Menschen, also es muss nicht Männer sein unbedingt, geschickt bekommen, sollte man das immer zur Anzeige bringen, weil das sexuelle Belästigung ist. Und auch andere Dinge wie Beleidigung kriegen Frauen ja auch oft zu hören im Internet. Wäre das im Falle eines Rechtsstreits dann mit drin, also bei dem Privatanteil oder nicht?
Es kommt da nicht zu einem Rechtsstreit zwischen Privatparteien, sondern das ist eine Anzeige, die du stellst. Mhm. Quasi, das heißt, es ist ein Straftatbestand.
Ja.
Du hast damit gar nichts mehr zu tun. Du meldest das und angenommen, die Person wird dann rausgefunden. Es gibt keinen Rechtsstreit zwischen euch beiden, sondern es gibt einen Rechtsstreit zwischen dem Staat und der Person.
Ah, ja, ja, stimmt.
Genau, aber das ist ein gutes Beispiel. Wie ist es, wenn ich mich jetzt mit meinem Nachbarn streite oder ja mit anderen Menschen, zum Beispiel mit dem Online-Versandhändler, das wäre dann was. Und das sind dann auch immer zwei Paar Schuhe. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eine Kundin hat mir erzählt, dass ihr Mann einen Verkehrsunfall hatte. Das ist so ein bisschen verwirrend gewesen, also gehört in den Verkehrsbereich, aber um mal zu zeigen, wo da so die Unterschiede liegen. Also er war mit dem Auto unterwegs, sollte irgendwie an einem Bus vorbeifahren, weil die komplette Straße irgendwie blockiert war und sonst keiner mehr hätte fahren können. Also hat die Busfahrerin ihn vorgewinkt, er ist vorgefahren und als er dann quasi sich langsam an der Schnauze des Busses vorbeigeschoben hat, um gucken zu können, ist er mit einer E-Bike-Fahrerin zusammengeknallt. Dieser Unfall quasi resultiert daraus, dass es wahrscheinlich eine Anzeige vom Bund gibt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Also er hat irgendwie vielleicht gefährlich gehandelt. Also es gibt wohl auch Gutachten, wie das da jetzt überhaupt zustande gekommen sein soll. Gibt ja genug Zeugen und so. So, das ist eine Sache. Sie als E-Bike-Fahrerin kann aber auch ihn verklagen und sagen, ich verklage dich auf Schadensersatz, weil du hast mich angefahren. So, ich konnte an dem Tag nicht zu meinem Termin, bei dem ich einen Vertrag unterschrieben hätte, für 10.000 Euro. So, deswegen ist jetzt dieser Auftrag geplatzt. Das wäre quasi eine private Klage und das wäre was man über den Rechtsschutz machen würde. In dem Fall als konkretes Beispiel jetzt über den Bereich Verkehrsrechtsschutz, weil es im Verkehr passiert ist. Aber das sind quasi zwei verschiedene Paar Schuhe. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn Strafrechtsschutz kann ich nicht absichern. Also ich kann jetzt nicht einen Rechtsschutz abschließen, dann meinen Mann umbringen und dann sagen, ich bin ja Rechtsschutzfähiger. Also Vorsatz ist grundsätzlich nicht versicherbar. Also es gibt so eine Strafrechtsschutzgeschichte als Vorsorge bei ein, zwei Versicherungen. Die wird aber nur bezahlt, wenn am Ende sich rausstellt, dass ich unschuldig bin. Also dann übernimmt die Versicherung erstmal, aber wenn sich dann rausstellt, nee, ich bin schuldig und ich habe vorsätzlich grob fahrlässig gehandelt und werde da quasi vom Staat verklagt, dann fordert die Versicherung das Geld zurück. So, das ist der Bereich Privatrechtsschutz. Der zweite Bereich ist der Berufsrechtsschutz. Das heißt, alles, was irgendwie mit meinem Arbeitgeber zu tun hat, ungerechtfertigte Kündigung, Streit um Arbeitszeugnis oder eine Abfindung, Diskriminierung oder Mobbing am Arbeitsplatz, also all das fällt damit rein. Also der Arbeitgeber kündigt mir und dürfte mir gar nicht kündigen oder ich klage erstmal direkt auf Wiedereinstellung, weil er hat Fristen nicht eingehalten oder ich hatte keine Abmahnung. So, der kündigt mir, weil ihm meine Nase nicht passt. Das darf er nicht. Und dann klage ich. Das ist oft ein Bereich vorm Arbeitsgericht, wo man sich selbst verteidigen und vertreten kann. Das heißt, da braucht man gar nicht unbedingt einen Anwalt, macht aber Sinn. Weil in der Regel laufen diese Rechtsstreitigkeiten auf den Vergleich hinaus. So, weil man klagt auf Wiedereinstellung, aber eigentlich will man ja gar nicht wiedereingestellt werden in eine Firma, die ihn rausgeschmissen hat. Das heißt, eigentlich geht es um eine Abfindung, die man am Ende bekommt. Und dann gibt es immer einen Vergleich zwischen den Parteien. So, aber es kann natürlich auch sein, irgendwie ein Arbeitszeugnis oder sowas, wenn man da mal ein Anwaltsschreiben braucht, weil die Firma einfach kein Arbeitszeugnis schreibt, etc. Ja, dafür ist der Berufsrechtsschutz. Berufsrechtsschutz geht nur in Verbindung mit Privatrechtsschutz. Den Baustein kann ich nicht separat abschließen, der eben auch recht teuer ist. Also wenn man ja schon immer mal wieder Streitigkeiten mit seinem Arbeitgeber hat. Dadurch, dass das am Ende auf einen Vergleich hinausläuft, trägt jeder seine eigenen Kosten. Also angenommen, ich verklage jetzt meinen Nachbarn, weil diese Hühner so unfassbar laut sind und wir landen vor Gericht und ich bekomme Recht, dann trägt mein Nachbar alle Kosten. Das heißt, die Versicherung hat auch eigentlich gar keine Kosten, auf denen sie sitzen bleibt, weil alles von ihm getragen werden muss.
Also hat die ja ein Interesse daran, dass du den Prozess auch gewinnst sogar.
Ja, Wobei die Versicherung keinen Einfluss hat, weil das macht ja der Rechtsanwalt.
Werden auch Spitzenanwälte bezahlt oder nur eine bestimmte Kategorie von Anwälten, nur in Anführungsstrichen?
Also es gibt die bei gewissen Versicherungen oder es gibt bei manchen Versicherungen die Möglichkeit, dass meine Selbstbeteiligung geringer ist, wenn ich einen Anwalt wähle, der mit der Versicherung zusammenarbeitet. Also da gibt es so Netzwerke, dann wird mir ein Anwalt von der Versicherung vorgeschlagen und wenn ich den wähle, dann zahle ich nicht 300 Euro Selbstbeteiligung, sondern nur 150. Das ist quasi eine gewisse Einflussnahme, die der Versicherer nehmen kann, um zu sagen, hier nimm doch einen Anwalt aus diesem Netzwerk XY oder Anwalt X. Ansonsten, wenn ich quasi gesagt bekomme, die Versicherung übernimmt die Kosten, kann ich mir auch einen Spitzenanwalt suchen. Dann zahle ich halt vielleicht die höhere Selbstbeteiligung. Und bei anderen Versicherungen ist es ganz unabhängig davon. Dann haben die Versicherungen meistens auch so Netzwerke, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist noch ein guter Punkt. Die meisten Rechtsschutzversicherungen haben nämlich eine Rechtshotline. Das heißt, wenn ich jetzt das erste Streitgespräch mit meinem Nachbarn hatte und denke, ich will den verklagen, das geht doch so nicht, dann kann ich da anrufen. Da werde ich dann mit einem Anwalt verbunden aus dem Netzwerk, der mir dann eine erste Einschätzung gibt und sagt, ja, auf jeden Fall sind Sie im Recht, gehen Sie mal zu einem Anwalt oder gebe ich intern weiter, dass das gleich geprüft wird. Oder der sagt, nee, also das sind wirklich Dinge, also dass der Flieger da jetzt nachts um 10 nach 11 gelandet ist, obwohl seit 11 nicht mehr geflogen werden darf, das ist jetzt eine Verspätung, das ist eine Ausnahmeregelung, dagegen können Sie jetzt nicht klagen.
Kinderlärm ist ja auch was, wogegen man nicht klagen kann, ne? Kinderlärm ist kein Lärm.
Ja, und Rauchen in der Wohnung und so Dinge. Also ja, genau. Also verschiedene Dinge, wo ich vielleicht versucht bin, klagen und zu denken, ich bin da im Recht. Wenn ich unsicher bin, kann ich da erstmal anrufen und die geben mir eine ganz gute Einschätzung und sagen dann, jo, gehen Sie zum Anwalt. Ja, oder nee, eher nicht. Und das sind halt Anwälte, die da sitzen, die halt mit dem Netzwerk zusammenarbeiten, mit den Versicherungen und da kann man sich dann auch einen nennen lassen, wenn man sagt, so, ich brauche einen Anwalt für ein bestimmtes Thema, für Kaufverträge, dann haben die da jemanden, den sie nennen können. Man kann sich aber auch selbst einsuchen.
Das ist aber insgesamt auch schon ein ziemlich wertvoller Service, der ja dann automatisch mit drin ist in deinen monatlichen Beiträgen.
Ja, die Rechtsberatungshotline. Mhm. Und häufig ist es so, dass ein Erstgespräch nicht die Selbstbeteiligung belastet. Also wenn ich jetzt zu einem Anwalt gehe, um mich beraten zu lassen, sollte ich klagen oder nicht, dann ist es oft so, dass die Kosten für dieses Erstgespräch von der Versicherung übernommen werden, komplett. Und wenn man danach sagt, nee, lohnt sich nicht, dann habe ich quasi keine Kosten. Weil sonst wäre es so angenommen, ich habe eine Selbstbeteiligung von 300 Euro. Das Erstgespräch hat mich 250 Euro gekostet. Ja, die muss ich auf jeden Fall tragen, weil meine Selbstbeteiligung ja 300 Euro ist. Dann habe ich quasi durch die Versicherung nichts gewonnen, weil rauskommt so, nee, okay, ich sollte den Weg jetzt nicht weiter verfolgen und ich sollte jetzt nicht klagen oder den Anwalt weiter beschäftigen. Das finde ich ganz gut, dass es da jetzt einige Versicherungen gibt, die diese Kosten übernehmen und die Selbstbeteiligung erst fällig wird, wenn man dann wirklich weitere Schritte geht. Das finde ich auch einen guten Schutz. Da kann man darauf achten, wenn man eine Rechtsschutzversicherung wählt, dass auch das mit drin ist. Wie gesagt, ein paar gibt es, die das haben. Jawohl, im Berufsrechtsschutz noch spannend, dass auch Aufhebungsverträge oder Mediationen teilweise enthalten sind. Also manchmal gibt es auch eine Unterstützung bei Aufhebungsverträgen. Ist nicht immer so, dass wenn man sagt, so okay, jetzt streitet man sich so, wir schließen einen Aufhebungsvertrag und da geht es dann ja auch um Abfindung, welche Höhe etc. Das ist manchmal in der Berufsrechtsschutz mit drin und manchmal eben nicht. Darauf kann man achten. Und wie ist es mit Mediation? Gerade im Berufsfall ist das ja vielleicht nochmal ganz gut. Da braucht man dann keinen Anwalt, sondern einen Mediator, der sagt so, hey, ihr seid jetzt ja verpflichtet, dieses Arbeitszeugnis zu schreiben. So, lasst doch mal an einen Tisch setzen und jetzt hier nicht über Anwälte reden. So, nächster Bereich, den man versichern kann, ist Wohn- und Mietrechtsschutz.
Darüber haben wir aber ganz viel mit unserem Gast vor 2 Wochen gesprochen.
Genau, also da ist drin Nebenkostenabrechnung, Kündigung durch Vermieter, Schimmel, Reparatur, Kaution, Mieterhöhung, all das Thema. Und dann gibt es den Bereich Verkehrsrechtsschutz. Da ist alles drin, was mir passiert als Teilnehmer des Verkehrs. Also unabhängig davon, ob ich zu Fuß unterwegs bin, mit dem Fahrrad, mit dem Kinderwagen oder mit dem Auto, da bin ich versichert. Also wenn die Fahrradfahrerin einen Verkehrsrechtsschutz hat, kann sie die nutzen. Wenn der Autofahrer, der Kunde einen Verkehrsrechtsschutz hat, kann er sie auch dafür nutzen und dann quasi mit dem Anwalt sprechen und dann darauf antworten etc. Als Beispiele noch ein Unfall mit einem Streit um die Schuldfrage. Wer ist jetzt eigentlich schuld? Ich habe Probleme mit der Werkstatt. Mir wurde der Führerschein entzogen. Ich habe Ärger mit dem Autokauf oder dem Leasing. Also auch das ist mit drin.
Blitzer? Ich gehe das an. Ich stimmt gar nicht oder so?
Ja, also Blitzer ist ein guter Punkt. Es gibt ja diese Anbieter, die per se irgendwie gegen Blitzerfotos angehen Und da gibt man dann auch die Rechtsschutzversicherung an. Ich habe nicht genau verstanden, wie das funktioniert, weil man dann irgendwie keine Selbstbeteiligung zahlt, aber die nutzen irgendwie die Rechtsschutzversicherung, um dagegen anzugehen. Also holen sich Geld von der Versicherung. Das hat ein Kunde von mir ganz exzessiv gemacht.
Exzessiv? Dann hat,
ja, häufig. Und dann hat die Versicherung gesagt, also ich hätte verstanden, wenn die Versicherung sagt so, nee Freundchen, wir kündigen jetzt hier die ganze Versicherung, das ist uns zu teuer. Das hat sie nicht gemacht, sondern sie haben nur gesagt, wir nehmen den Baustein raus. Das fand ich wirklich sehr entgegenkommend. Das fand ich wirklich richtig gut. Und dann auch für einige Jahre und dann haben sie es wieder inkludiert. Und das kann ich auch wirklich gut verstehen. Sie haben nicht mal gesagt, wir nehmen Verkehrsrechtsschutz raus, sondern die haben nur wirklich diesen einen kleinen Baustein im Verkehrsrechtsschutz rausgenommen, dass der jetzt nicht mehr gegen Glitzerfotos klagen konnte.
Na, wahrscheinlich hat er einfach 5-mal hintereinander verloren. Dann reicht's auch irgendwann.
Nee, so ist es gar nicht. Per se gehen sie einfach dagegen an und nutzen halt immer die Rechtsschutzversicherung. Für die Versicherung, also es entstehen immer Kosten, weil auch wenn man gewinnt, nicht zahlen muss, gibt's halt niemand anderen in dem Fall, der die Kosten trägt. Wenn ich gegen den Staat...
Der Staat, oder nicht?
Ja, aber der zahlt nicht die Kosten für die Rechtsschutz. Man muss halt dann das Bußgeld bezahlen.
Nee, nicht für den Rechtsschutz, aber wenn du nicht Schuld hast und bist geblitzt und hast nicht Schuld und das wurde herausgefunden, dann können sie dich doch nicht dafür finanziell zur Kasse bitten.
Nee, nicht der Staat, aber der Dienstleister, über den man gegen dieses Blitzerfoto angegangen ist.
Also das heißt, der Dienstleister will in jedem Fall, auch wenn er gewinnt, von dir, also von dir nicht, aber letztlich ja von dir,
der Versicherung.
Über deine Rechtsschutzversicherung das Geld.
Klar, weil der hat ja eine Leistung erbracht.
Ja, stimmt, aber naja. Okay, aber ist natürlich trotzdem so ein bisschen, ja, nein, lassen wir so stehen, hab's verstanden. Ich habe auch was Spannendes erlebt. Wir waren doch im Urlaub und beim letzten Namibia-Urlaub hat sich unser Flug um einen halben Tag verschoben. Wir mussten über Nacht dann in dem Dings bleiben, aber das wird alles bezahlt. Du hast sofort ein Hotel und Unterkunft und so von der Airline. Was du aber auch noch kannst, ist Geld zurückerstatten und das ist halt richtig viel. Und dann laufen da aber Leute rum, das ist wirklich eine Frechheit, eine bodenlose, ne? Die machen so einen auf, wir besorgen dir dein Geld, das, was dir zusteht, wir kümmern uns drum und... Du musst nur so deine Infos, machst 2-3 Haken mit 3 oder 4 Seiten mindig kleingedruckten Anhängen. Alle machen nur ihre Häkchen, na klar will ich, Unterschrift. Wir haben allen um uns rum auch gleich gesagt, nicht machen. Weil die wollen nämlich, obwohl du das Geld in der, das war so einfach, du musstest bei der Airline nur beantragen, dass du dein Geld bekommst und hast es bekommen, es hat 5 Minuten gedauert. Selbst das Ausfüllen dieses Formulars hat am Ende länger gedauert und die wollten 50% und es war viel.
Also es gibt ja unter anderem die Seite Flightwise. Das ist ein spannender Bereich, weil ich das 2-mal hatte in meinem Leben. Einmal auf einer Reise nach Kuba und einmal nach Costa Rica. Und wir hatten beide Male über 6 Stunden Verspätung. Und dann werden es ja 600 € pro Person, die man da zurückkriegen kann. Und wir mussten beide Male die Airline verklagen. Beim ersten Mal war es KLM, also der holländische, die mir geschrieben haben, also da wäre der Pilot krank gewesen und das wäre ja schließlich höhere Gewalt. So, muss ich erst mal gucken. Also da habe ich es noch selbst probiert, um zu sagen, nee, also kranker Pilot ist genau der Fall, für den diese Fluggastrechte gedacht sind. Das ist eben keine höhere Gewalt, Sturm etc. ist höhere Gewalt. Und dann kam als Antwort wieder, ja, also was ich denn erwarten würde, ob sie dann in jedem Flughafen quasi einen Piloten sitzen hätten, der dann einspringen kann und so. Und ich mir jetzt dachte, das ist nicht mein Problem. Genau für den Fall sind diese Fluggastrechte da. Und ich wusste das auch nur so genau, weil ich zu dem Zeitpunkt oder kurz davor noch bei der Bahn gearbeitet hatte und da diese Fahrgastrechte in Kraft getreten sind, dass wenn du quasi eine gewisse Verspätung hast, hast du Anspruch auf eine Rückerstattung des Fahrpreises. Deswegen wusste ich, dass was da höhere Gewalt bedeutet und dass eben quasi Pilot ist krank, keine höhere Gewalt ist etc. Und es hat tatsächlich zu einer Klage gekommen. Da hatte ich dann die entsprechende Rechtsschutzversicherung. Die haben, also es ist wirklich dann fast zur Verhandlung gekommen. Das haben sie dann nochmal verschoben, weil sie erst dann quasi einen Anwalt beauftragt haben. Ist ja ein holländisches Unternehmen. Dann haben sie einen Anwalt irgendwo in Bayern beauftragt. Der hat dann um Verschiebung des Termins gebeten, weil er sich erstmal einlesen musste. Und dann haben sie quasi 2 Tage vorher einen Vergleich angeboten. Der Vergleich besagte, sie bezahlen alles. So, also sie haben alle Anwaltskosten bezahlt und sie haben quasi die Entschädigung bezahlt. Fall 1, die ist dann auch geflossen und die Versicherung, das ist nochmal gut, hat quasi keinen Cent bezahlt. Also die sind in Vorleistung gegangen, aber die haben auch alles wieder zurückbekommen. So, 2. Fall, Costa Rica, Iberia, spanische Airline. Gleicher Fall, wir mussten wieder klagen, weil nichts kam. Ich dachte, es passiert wieder wie bei KLM, dass die das einfach nicht also dass die wieder kurz vor knapp jemanden beauftragen, dann alles zahlen. Nee, es ist zur Verhandlung gekommen. Wir haben logischerweise Recht bekommen. Iberia muss alles zahlen, also die Entschädigung an uns, Anwaltskosten, Gerichtskosten, alles. Die Anwaltskosten und Gerichtskosten haben sie bezahlt. Die Entschädigung an uns haben sie nicht bezahlt. Das heißt, wir mussten dann im nächsten Schritt Iberia in Spanien verklagen.
Clever sind die aber, ne? So in den, ach, das machen die eh nicht, so, weißt du?
Genau. Deutsche Adresse ist quasi so ein Kabuff im Frankfurter Flughafen. Das heißt, wir mussten die in Spanien verklagen. Da bin ich auch froh, dass es da eine Versicherung gibt, ehrlich gesagt, weil ich keine Ahnung gehabt hätte. Die haben das dann rausgefunden, beziehungsweise dann auch die Anwälte, die wir da hatten. Und es hat 3,5 Jahre gedauert, bis wir das Geld bekommen haben. Diese Fluggastrechte, Dienstleister, durchaus kontrovers sehe, aber es ist schon spannend. Also es gibt die Seite flightrights.de, die machen das auch. Die übernehmen quasi den Fall für dich. Du kriegst am Anfang direkt, also die nehmen glaube ich auch 30% oder so, aber du kriegst direkt das Geld und bist diesen ganzen Ärger los. Die rechnen oder kalkulieren natürlich damit, dass sie in ein paar Fällen, wie bei euch, ganz einfach das Geld kriegen. Und dann wird es ein paar Fälle geben, wo sie kein Geld kriegen oder klagen müssen. So, wo sie sich dann überlegen, also das ist dann quasi abgeschrieben. So, da haben sie Geld an uns ausgezahlt, aber kriegen kein Geld quasi von den Airlines, weil ich glaube nicht, dass sie diese Klagen eingehen. Fluggastrechte gelten für alle Airlines, unabhängig davon. Und die Klage hat, weil quasi der Gerichtsstand Deutschland war, hat auch in Deutschland stattgefunden. Also wir hätten genauso gut die Lufthansa verklagen können, müssen vielleicht. Der Punkt ist einfach, wie gehst du damit um? Die wissen, dass man Anspruch auf dieses Geld hat. Aber wenn du halt einfach sagst, dass du keinen Anspruch darauf hast und 85% der Menschen sagen, ja, okay, schade, dann hast du halt eine Menge Gewinn gemacht, weil du das Geld nicht auszahlen musstest. Und wenn du dann mit ein paar Fällen vor Gericht landest, ich war bei Iberia sicher, dass das läuft wie bei KLM, dass sie das hinauszögern und einfach hoffen, wir ziehen zurück, so um das dann nicht zahlen zu müssen. Und dann im Zweifel, ich bin mir auch sicher, dass dieser Anwalt, den sie da irgendwo in Augsburg beauftragt haben, dass der da wahrscheinlich, keine Ahnung, x Fälle auf dem Tisch hatte, die er dann auf einmal bearbeiten musste und quasi für jeden diesen Vergleich geschlossen hat. Das ist einfach und das ist bei Versicherungen übrigens nicht anders. Wir wissen, es gibt Versicherer im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung, die einfach per se Leistungen ablehnen. Die wissen in der Prüfung schon, dass sie dafür zahlen müssen. Aber sie lehnen es einfach ab. Und wenn jetzt einfach 85% der Menschen sagen, oh schade, Mist, kriege ich halt kein Geld, Pech gehabt, dann haben die doch extrem viel gewonnen. So, das heißt, wenn nur 15% der Leute dann auf ihr Recht bestehen und dann Recht bekommen, dann haben die doch trotzdem immer noch massig Gewinn gemacht. Also das passiert dir bei deutschen Airlines wahrscheinlich genauso wie bei internationalen. Also ich habe mal gehört, dass es zum Beispiel bei Ryanair total einfach sein soll. Wäre jetzt nicht die seriöseste Airline.
Gibt's die noch? Gibt's auch gar nicht mehr.
Ja.
Ryanair?
Gibt's okay. Nicht mehr?
Ich glaube nicht.
Genau, ich fliege so selten. Mit einer Rechtsschutzversicherung würde ich es immer wieder so machen. Also wenn man jetzt nicht aufs Geld angewiesen ist und jetzt war es okay, dass wir 3,5 Jahre auf das Geld gewartet haben. Irgendwann war es dann schön, dass es doch kam. Dann war so, wo kommt das Geld her?
Ach so. Wie schön. Nimmt man doch immer.
So, schon selbst nicht mehr mitgerechnet. Wenn man aber sagt, so, das wäre jetzt schon gut, wenn ich, keine Ahnung, nicht die 600 Euro kriege, sondern 400, dann finde ich schon auch voll legitim, das irgendwie an Fluggastrechte oder flightrights.de abzutreten. Zu sagen, ich kriege auf jeden Fall direkt mein Geld und muss mich nicht damit rumärgern und muss jetzt nicht im Zweifel noch eine Airline verklagen.
Ich finde einfach, dann mach's doch aber fair. Also es war nicht okay, die Art und Weise. Ne? Es sind so 5 Leute da durchgegangen, haben quasi gesagt, wenn sie ihr Geld wollen, unterschreiben sie es bitte. Also die haben nicht gesagt, sie haben auch die Möglichkeit, das selber zu machen. Und es stand nirgendwo etwas von Kosten. Also stand es natürlich auf Seite 5 irgendwo im Kleingedruckten in Absatz 4 versteckt. Aber das fand ich dumm.
Das sind so Drückerkolonnen, ne?
Genau.
Also bei Flightrights, die Seite hatte ich mir mal angeguckt damals, weil ich das auch überlegt hatte, so tue ich mir das jetzt nochmal an mit der Rechtsschutz und so. Ich würde es nicht machen, weil wir einen Rechtsschutz haben. Es war irgendwas mit der Maschine nicht in Ordnung, so deswegen hatten wir Verspätung. So, und das ist halt definitiv kein Fall von höherer Gewalt. Also wenn es jetzt irgendwie Sturm war oder sowas, das ist halt höhere Gewalt, dann hast du halt keine Chance auf dein Geld, sondern es muss halt irgendwie menschliches Versagen sein, also selbst wenn die Gesundheit versagt. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher wäre, ja oder nein, würde ich es wahrscheinlich machen, so um einfach Geld zu bekommen. Wenn jetzt in dem Fall, wo ganz klar ist, keine höhere Gewalt ist, auf jeden Fall muss der Anbieter quasi diese Kosten tragen, würde ich es immer selbst machen, ja.
Genau, wenn die das fair machen, finde ich das auch völlig in Ordnung. Es war halt einfach nicht fair.
Ja, das war halt eine Drückerkolonne. Genau, bei Flightrights war es aber sehr offensichtlich. Und da konnte man schon recht schnell rausfinden, was das eigentlich kostet, was man dann kriegt und etc. Ja. Vielleicht noch, ich hatte es schon mal kurz angedeutet, zu den Kosten. Also so 250 bis 500 Euro habe ich gesagt. Das ist natürlich, wenn man alle 4 Bausteine wählt. Und dann ist immer noch die Frage, was vereinbare ich an Selbstbeteiligung? Also habe ich 500 Euro Selbstbeteiligung, dann ist der Preis ein bisschen niedriger, als wenn ich sage, pro Fall nur 150 Euro Selbstbeteiligung. Es gibt Versicherungen, die mit einem Schadensfreiheitsrabatt arbeiten. Das heißt, wenn ich 1, 2, 3, 4 Jahre keinen Schadenfall hatte, dann habe ich im 4. Jahr gar keine Selbstbeteiligung. Also wenn dann im 5. Jahr was passiert, dann habe ich 0 Euro Selbstbeteiligung. Dann im nächsten Jahr steigt es aber wieder auf, sagen wir mal, 400 Euro und reduziert sich dann pro Jahr um 100. Solche Modelle gibt es auch, finde ich, ganz gut. Weil in der Regel, wenn jetzt mal jeder in sich geht, wie oft hat man so einen Fall, dass man die Rechtsschutzversicherung wirklich braucht? Das ist auch immer der Punkt, warum ich sage, Rechtsschutzversicherung ist so eine Versicherung, kann man machen, muss man nicht. Das heißt, wenn ich das Risiko scheue oder die Kosten scheue, die auftauchen, wenn ich jetzt selbst zum Anwalt gehe und dann im Optimalfall gewinne, also wenn ich mit diesen Kosten nicht in Vorleistung gehen will, dann macht eine Rechtsschutzversicherung Sinn. Wenn ich sage, ich streite mich eh nicht so häufig und wenn, dann ist es okay, dass ich in Vorleistung gehe oder dass ich das dann zahle, weil dann zahle ich vielleicht 1.000 Euro, habe aber keine Rechtsschutzversicherung gehabt und habe jetzt 5 Jahre diese 250 Euro Beitrag im Jahr gespart, dann habe ich diese 1.000 Euro auch schon wieder drin. Also das ist eine Versicherung, wo ich oft das rausbekomme, sage ich mal, was ich vielleicht eingezahlt habe, mal mehr, mal weniger, kommt drauf an, wie oft jetzt sowas vorkommt. Meistens plant man ja auch nicht, sich zu streiten, wenn man jetzt nicht gerade auf die Idee kommt, den Flughafen zu verklagen, sondern irgendwie für so Fluggastrechte-Geschichten oder mit dem Arbeitgeber. Also passiert es vielleicht in ein paar Jahren mal häufiger und dann aber 10 Jahre auch einfach gar nicht. Also deswegen ist die Rechtsschutzversicherung eine, wo man überlegen kann, will man das abschließen oder sagt man, ich spare das Geld irgendwie auf einem separaten Konto und habe es dann zur Verfügung, wenn ich es brauche, aber habe halt eben die Versicherung nicht. Aber dann ärgere ich mich nicht, dass ich dann so viel Geld ausgeben muss. Also wichtig vielleicht noch, was nicht abgesichert ist, nochmal als Liste. Wir haben schon gesagt, Scheidung und Unterhalt, vorsätzliche Straftaten, hatte ich gesagt. Kapitalanlagen und Bauvorhaben kann ich nicht absichern. Streit unter Versicherten, also Ehepartner gegen Ehepartner. Mein Mann hat mir irgendwas zerstört, mutwillig, wie auch immer. Das ist nicht abgesichert. Und Dinge, die schon vor Vertragsabschluss bestanden haben. Und dann ist es immer wichtig, auch ins Kleingedruckte bei der Versicherung zu gucken. Weil all das, was ich jetzt hier erzählt habe, kann in den Versicherungsbedingungen enthalten sein, muss aber nicht. Also nicht jeder Privatrechtsschutz enthält alle Punkte, die jetzt da genannt sind. Also da auf jeden Fall nochmal in den Vergleichsrechner reingucken, irgendwie den Berater, die Beraterin fragen. Im Zweifel wie immer auf uns zukommen, um da wirklich nicht den Fehler zu machen, wie ich den hatte, zu sagen, so, ich habe jetzt einen Rechtsschutz, super, um dann im Streitfall festzustellen, ja, okay, aber Wohnrechtsschutz oder Mietrechtsschutz ist jetzt gar nicht mit drin, toll. Dann die Wartezeit, das hatte ich schon gesagt, dass es 4, 6, je nachdem, welche Versicherung es ist, Wartezeit gibt. Es gibt manche Tarife, die sofortigen Schutz bieten, entweder für bestimmte Fälle oder wenn man zum Beispiel eine Vorversicherung hat, also wenn man die Versicherung wechselt, entfällt diese Wartezeit in der Regel. Oder bei Verkehrsunfällen hat man vielleicht sofort was, also wo man jetzt nicht selbst verklagt, sondern wo einem was passiert, da hat man was. Und dann gibt's noch so Besonderheiten. Also die ARAG hat zum Beispiel einen Mietrechtsschutz, die noch greift, wenn die Streitigkeit schon begonnen hat. So, die Versicherung muss aber für 2 Jahre abgeschlossen werden. Der Beitrag ist deutlich höher als bei normalen Versicherungen. Also da liegen wir so bei 25, 30 Euro pro Monat. Und der Vertrag gilt auch nur für einen bestimmten Fall. Also zum Beispiel, da gibt es eine Liste, für welche Fälle das gilt, also zum Beispiel für Kautionsstreitigkeiten. Der ist dann abgesichert. Wenn es jetzt mit dem Vermieter aber noch zu einem anderen Streitfall kommt, dann ist das auch da nicht abgesichert.
Oh, okay. Das ist ja dann, also ich meine, im Fall der Fälle, wenn du weißt, das wird jetzt richtig dreckig und lang, dann ist es eine gute Sache, denke ich, aber das ist bestimmt nicht so oft.
Also das gibt es auch nur für den Bereich Mietrechtsschutz. Also jetzt für Berufsrechtsschutz gab es das auch mal, gibt es glaube ich nicht mehr, aber so für Verkehrsrechtsschutz oder so gibt es das nicht, sondern nur für Fälle, wo man oft sagt, es gibt einen stärkeren Part, das ist in der Regel der Vermieter und der Mieter, der dann irgendwie über den Tisch gezogen wird und da kann man dann noch so ein bisschen gegensteuern. Aber ja, das ist wirklich, wenn das Kind schon in Bohlen gefallen ist.
Vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Es gibt Menschen, die können sich oder wollen sich keine Rechtsschutzversicherung leisten. Da denke ich auch an Menschen, die Sozialhilfe beziehen, für die es aber oftmals auch sehr wichtig sein kann, sich zu streiten. Es gibt immer auch Anträge auf Rechtsbeistand und Möglichkeiten, auf Rechtsbeistand zurückzukommen, wenn man sich keine Rechtsschutzversicherung leisten konnte. Das gilt dann aber auch für so Sachen wie Familienrecht in Teilen. Da muss man sich mal schlau machen, konkret. Und da können wir vielleicht mal irgendwann eine Folge drüber machen und uns mal jemanden einladen, der sich da richtig gut auskennt. Aber Ich wollte, dass das hier der Vollständigkeit halber noch mit vorkommt.
Das hatte Thomas letzte Woche ja auch gesagt. Also das ist das ganze Thema Prozesskostenbeihilfe, was man beantragen kann, wenn es zu einem Prozess kommt und man sich eben keinen Rechtsbeistand leisten kann.
Gut, Helene, danke.
Gerne. Wieder was gelernt und ich hoffe, unsere HörerInnen da draußen auch.
Und wir haben das Thema jetzt rund gemacht mit unserem Gast und unserer Folge. Und falls ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet, nämlich bei Instagram, bei TikTok, eigentlich bei allen gängigen Social-Media-Kanälen. Schreibt uns eine Mail und wir freuen uns immer, von euch zu hören.
Bis zur nächsten Folge von Verstärkung, weil Wissen schützt.
Tschüss. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.